in meinem Leben gewesen. Ich habe das in der Zwischenzeit nicht bereut, sondern habe vielfach erlebt, wie Gott mein Leben gelenkt hat, mich bewahrt hat in schwierigen Situationen, mir Hoffnung und Zuversicht gegeben hat, da wo ich dachte, das geht gar nicht mehr weiter, und bin auch heute Abend froh, hier als Christ zu stehen. Und das ist ja auch in erster Linie der Grund, warum wir überhaupt hier zusammen sind. Wahrscheinlich, wenn wir nur auf unsere persönlichen Interessen schauen würden, dann würden viele von uns heute Abend den Abend ganz anders gestalten. Aber das, was uns miteinander verbindet, ist, dass wir alle oder zumindest der große Teil von den Menschen, die heute Abend hier sind, erfahren haben in ihrem Leben, dass Gott ihr Leben verändern kann, neu machen kann. Darüber hinaus habe ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang im Hotel gearbeitet, ich habe handwerklich gearbeitet, ich habe in einem Behindertenheim gearbeitet und ich habe studiert an der Universität Theologie, vergleichende Religionswissenschaft, Ökologie und Philosophie, und seit 15 Jahren bin ich Lehrer an der Bibelschule in Brake, gar nicht so weit entfernt von hier. Vor etwas über 20 Jahren habe ich meine Frau Vivian geheiratet und wir haben 3 Kinder zusammen. Und damit wisst ihr jetzt schon einiges. Ich hoffe, dass wir nach der Stunde oder auch morgen und übermorgen noch etwas mehr miteinander im Gespräch sind und dann kann ich euch noch mehr erzählen. Allein würde ich den ganzen Abend keine Probleme haben, den damit zu füllen, was ich mit Gott erfahren habe durch diese ganzen Jahre hinweg. Aber dann würdet ihr vielleicht enttäuscht nach Hause gehen, weil ihr sagt, ja, das ist ja nicht das Thema, warum ich heute Abend hergekommen bin. Vielleicht nur so weit, ich habe neben dem, was ich an der Bibelschule mache und wo ich dann in der Gemeinde und in der Familie eingebunden bin, schreibe ich auch ab und zu noch Bücher. Und da setze ich mich insbesondere mit Fragen auseinander, wie wir als Christen mit unserer Umwelt umgehen. Da habe ich ein Buch beispielsweise geschrieben über den Atheismus. Was sagen Atheisten und wie reagieren wir als Christen darauf? Oder die Auseinandersetzung mit verschiedenen alternativen Heilmethoden, die Angebote machen wollen, wie der Mensch gesund werden soll. Und manchmal sind die im Einklang mit der Bibel, manchmal eben nicht. Oder wie steht der Christ zur Politik oder zur Evolutionstheorie oder zur Frage der Abtreibung oder der Homosexualität? Also all über diese Themen habe ich Bücher geschrieben. Da werden heute Abend welche ausliegen, morgen, auch übermorgen. Wer das will und sich da intensiver mit auseinandersetzen möchte, der kann das gerne tun. Zuerst einmal für heute Abend das Wichtigste am Anfang. Ich möchte nämlich auch mit einem Bibelvers anfangen, der, glaube ich, in der Problematik, die ich heute Abend ansprechen werde, ganz, ganz wichtig ist. Den finden wir im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Römerbrief, Kapitel 12, Verse 1 und 2. Das sind eigentlich Verse, die lohnen sich, auswendig zu lernen, sofern man sie nicht auswendig kann dabei. Da schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, ihr lieben Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also gerade diesen letzten Teil, den lese ich nochmal, weil der wichtig ist. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache in vielen der Fragen, die heute und morgen hier besprochen werden. Das, was ich immer wieder erlebe, wo es um Diskussionen geht, wie verhalte ich mich als Christ im Alltag? Und besonders stark ist das dann noch, wenn das irgendwo meinetwegen in einer Jugendgruppe stattfindet. Dann stellt sich meistens die Frage, wie weit darf ich gehen, um nicht verloren zu gehen? Also so nach dem Motto, wie viel darf ich Alkohol trinken, um nicht in die Hölle zu kommen? Oder wie viel darf ich fernsehen, um nicht verloren zu gehen? Wie viel darf ich mit meiner Freundin rummachen, ohne von Gott verurteilt zu werden? Und dieser Gedankengang ist eigentlich schon vollkommen falsch. Denn das, was wir hier ja lesen, wonach sollen wir uns überlegen und prüfen? Wir sollen sehen, was vor Gott gut ist, wohlgefällig ist, was seinem vollkommenen Willen entspricht. Das heißt, unser Überlegen soll gar nicht sein, wie weit kann ich an den Abgrund gehen, ohne abzustürzen, sondern meine Frage sollte vielmehr sein, wo kann ich am sichersten laufen? Wo komme ich am besten zum Ziel? Ja, stellt euch vor, irgendwie ein Rennfahrer auf der Rennstrecke. Und dann überlegt er sich, wo darf ich denn überall noch langfahren, ohne dass ich disqualifiziert werde? Und dann fährt er noch zweimal um die Boxen herum und dann nochmal zum Schiedsrichter. Und ja, dann könnt ihr euch überlegen, am Ende, was kommt raus? Der wird nicht gewinnen, vollkommen klar. Der kurft irgendwo rum, vielleicht ist es nicht mal verboten, aber er hat das Ziel aus dem Blick verloren. Und genauso geht es manchen Christen auch. Die fragen ständig nur danach, was darf ich denn noch alles tun, ohne verloren zu gehen? Statt die Frage umgekehrt zu stellen, was wäre am besten zu tun, damit ich so lebe, wie Gott es will? Was wäre am besten zu tun, damit ich ein erfüllendes Leben als Christ erfahre? Und dann würden manche Sachen von selbst wegfallen. Dann ist da gar keine große Diskussion mehr, wenn ich merke, selbst wenn diese Sache nicht vollkommen verboten sein sollte, die bringt mich nicht wirklich weiter. Gott entgegen, Jesus entgegen. Mein Leben verändert sich nicht positiv dadurch. Im schlimmsten Fall bleibt es gleich. Im besten Fall. Und im schlimmsten Fall, ja, dann komme ich wirklich ganz weit von Gott weg. Und das ist, glaube ich, eine Grunderkenntnis, die wir brauchen für die Auseinandersetzung mit ganz, ganz vielen Sachen in unserem Alltag. Also gehen wir einfach bis an irgendeine Grenze. Und wenn wir Pech haben, dann haben wir die Grenze sogar falsch gesetzt und hängen schon in der Luft über dem Abgrund und stürzen ab, weil wir nicht aufgepasst haben. Und im günstigsten Fall gehen wir dann gerade so an der Grenze entlang, immer in der Gefahr, oh, vielleicht bin ich jetzt doch ein bisschen zu weit gegangen. Und das soll auch die Leitlinie sein für unsere Auseinandersetzung heute Abend. Heute Abend sind hier eigentlich zwei Themen, die dran sind. Das eine Thema ist der Umgang mit Medien. Was machen wir mit Medien? Und dann noch etwas spezifischer, wo ist der Einfluss von Okkultem in unserem Alltag? Und das Okkulte ist ja nicht nur in den Medien, sondern das ist in vielen Bereichen unseres Alltags gegenwärtig. Nur manchmal merken die Menschen das gar nicht. Das sind zwei Fragen, die sich zum Teil berühren, die zum Teil aber auch unterschiedlich sind, weil ja nicht alles, was in Medien ist, okkult ist. Und umgekehrt, nicht alles, was okkult ist, ist in den Medien. Deshalb versuche ich die erstmal so ein bisschen auseinander zu behandeln. Und wenn ihr irgendwann einmal sagt, jetzt haben wir für heute genug gehört, macht das auch gar nichts, denn dann werde ich an der Stelle morgen einfach weitermachen. Und dann können wir uns noch mehr damit beschäftigen. Also, zuerst mal, wie ist das denn mit den Medien? Medium, das ist ein lateinisches Wort und heißt so viel wie in der Mitte. Das ist ja erstmal unproblematisch, nicht? Also in der Mitte zu sein, naja, also gut, hier in der Mitte ist frei. Nicht? Also da steht jetzt keiner, aber viele wollen in der Mitte sein. Die Politiker, die wollen alle in der Mitte sein. Nicht zu stark rechts, nicht zu stark links, immer so in der Mitte dabei. Also das heißt nicht so viel. Was heißt denn das dann eigentlich? Die meisten denken doch bei Medien an Fernseher oder an Computer. Oder so etwas. Ja, das steht auch in der Mitte. Die stehen in der Mitte, nicht immer in der Mitte eines Zimmers, aber die stehen in der Mitte zwischen einem Sender und einem Empfänger. Denn das, was alle Medien machen, die vermitteln Gedankengut, Information von einem Sender, der sagt, da habe ich etwas Wichtiges, das sollen die anderen Menschen wissen, zu einem Empfänger, der dann irgendwo steht, sitzt, liegt und diese Information aufnimmt. Und wie das vermittelt wird, das kann unterschiedlich sein. Man kann alle Gedanken, die man vermitteln will, durch Bücher oder Zeitungen vermitteln. Alles. Du kannst das ja beschreiben in Worten. Du kannst auch versuchen, alles durch Bilder, sei es gedruckte Bilder oder sei es Bilder im Computer oder Bilder im Fernsehen, kann man alles durch Bilder versuchen zu vermitteln. Oder durch Töne, wenn man spricht, im Radio zum Beispiel. Also, das heißt, das Medium ist nur die Vermittlung zwischen etwas, die Vermittlung zwischen einem Sender und zwischen einem Empfänger. Und wenn wir sagen wollen, ob ein Medium gut oder böse ist, also ob die Medien gut oder böse sind, dann kann man das so leicht gar nicht beantworten. Es kommt ja immer darauf an, was da gesendet wird.
Nehmen wir mal an, im Fernsehen in Deutschland lief den ganzen Tag nur Bibellesungen. Irgendein Redner steht da und liest von morgens bis abends die Bibel von vorne bis hinten. Wäre das sehr problematisch, vor dem Fernseher zu sitzen? Tja, dann würden wir so, ja, das halt sogar einmal nein, ne? Ja, also nein, wäre gar nicht problematisch. Wir würden ja Tag ein, Tag aus die Bibel näher kennenlernen. Und zwischendurch vielleicht noch ein paar Predigten und ein paar Lieder hören. Und das wäre ja gar nicht schlecht. Dann brauchen wir nicht nur auf den Gottesdienst zu warten, sondern hätten den ganzen Tag Gottesdienst. Für die, die frei haben. Und die, die arbeiten müssen, dann halt den ganzen Abend. Manche würden natürlich dann nicht mehr fernsehen, weil sie ja gerade fernsehen, weil das nicht im Fernsehen kommt, sondern andere Sachen. Aber da merkt ihr schon, das Problem ist nicht das Fernsehgerät, das Problem ist das, was da drin vermittelt wird. Das ist der entscheidende Faktor. Das ist ganz entscheidend dabei. Und in solcher Hinsicht ist jedes Medium gut oder schlecht. Denn wenn ihr irgendwelche Gewaltdarstellungen in Büchern lest oder im Radio hört, ist das deshalb besser als im Fernsehen. Wenn ihr irgendwelche Sachen, wie Leute sich gegenseitig töten oder verführen oder betrügen, in Büchern lest oder in Hörspielen hört, dann ist das nicht automatisch besser. Dann ist das genauso schlecht, als wenn das im Fernsehen ist. Das heißt, das eine Medium ist nicht vom Teufel und das andere von Gott, sondern die sind beide Medien, es kommt darauf an, was damit gemacht wird. Denn überlegt euch einmal, der Kommunismus, nicht, in der Sowjetunion, wodurch wurde der verbreitet? Durchs Fernsehen? Nein, zur Zeit von Lenin und Stalin, da gab es ja noch fast kein Fernsehen. Sondern wodurch haben die es in erster Linie verbreitet? In erster Linie haben die es verbreitet durch Bücher, durch Schriften, durch Literatur und durch Radio. Also müssen wir sagen, Bücher sind schlecht. Also klappen wir uns die Bibel zu, ist auch ein Buch. Nein, dann merkt ihr, das ist ja gar nicht so. Es kommt darauf an, welche Bücher und was du damit machst. Jetzt könntest du sogar von Karl Marx das Kapital nehmen. Und solange du es nicht aufschlägst und drin liest, tut es dir auch nichts. Du könntest es zum Beispiel nehmen, um es unter den Kühlschrank zu schieben, damit er nicht mehr so kippelt. Du könntest es nehmen, um das Feuer anzuzünden im Kamin. Dann schadet es dir auch nichts. Hingegen, wenn du diese kommunistischen Schriften liest und die von dir Besitz ergreifen und die dein Denken bestimmen, dann ist auch dieses Buch tödlich. Schlimm. Da muss man die Finger davon lassen. Also das Entscheidende bei einem Medium ist nicht so sehr das Medium selbst, sondern was es vermittelt, was darin weitergegeben wird. Natürlich gibt es jetzt auch unterschiedliche Stärken, die ein Medium hat. Das ist ja ganz klar. Bestimmte Dinge möchte ich mir viel lieber in einem Film anschauen als in Büchern. Nehmen wir mal an, jemand will mir beschreiben, wie der Grand Canyon in den USA ist. Ihr wisst, diese riesige Schlucht über 1 Kilometer tief und roter Felsen. Und ihr merkt schon, wenn ich euch das beschreibe, manchen denen kommt ein Bild, weil ihr das irgendwo mal gesehen habt. Vielleicht sogar selbst da gewesen seid. Hingegen, wenn ihr nie da gewesen seid, dann kommen euch meine Worte blass vor. Dann denkt ihr, ja, was ist das, große Schlucht und so. Aber wenn ihr mal da gewesen seid, in die Tiefe hineingeschaut habt oder zumindest einen Film, vielleicht noch einfach nur einen Hubschrauber aus gesehen habt, wo das runtergeht und die Tiefe und Breite, und plötzlich seht ihr, das ist ein Teil der großen Schöpfung Gottes. Das ist begeisternd. Hingegen nur in Worten ist das wenig. Da kann man das nicht so deutlich merken. Und dann merken wir, für solche Sachen sind Bilder, Filme gut. Für andere Dinge hingegen ist das schwierig. Wenn ihr zum Beispiel einen Bibeltext in einem Film darstellen wollt, das ist schwierig. Ja, man kann den vorlesen, aber dann ist ja doch nur das Vorgelesene, was da ist, nicht das Gespielte. Vor allen Dingen dann irgendwelche Texte, Briefe von Paulus, wo er dann irgendwelche theologischen Sachen entwickelt. Die Evangelien, die könnte man ja noch darstellen, wenn man wollte. Und hier merken wir, verschiedene Medien sind für unterschiedliche Sachen gut. Das Entscheidende ist aber, was dadurch dargestellt wird. Und hier müssen wir sagen, dass in dem Fernsehen und in den Medien, die wir heute in Deutschland haben und die die Menschen zu Massen konsumieren, und wahrscheinlich viele von euch auch, dass da sehr, sehr viel vorkommt, was eigentlich uns kaputt macht als Menschen. Und zwar ganz offensichtlich kaputt macht. Wovon lebt denn die Medien am meisten? Am meisten leben sie zum Beispiel von der Darstellung von Gewalt. Das ist hier klar. Selbst irgendeine Nachrichtensendung, da geht es darum, irgendeine neue Katastrophe. Irgendwo sind Leute umgebracht worden, irgendwo ist eine Bombe explodiert, irgendwo ist die Natur zerstört worden, irgendwo ist eine Naturkatastrophe gewesen. Gewalt. Selbst wenn wir nur die Tagesschau schauen würden, dann würden wir jeden Tag bombardiert mit Gewalt, Korruption, all solchen Dingen. Und irgendwann hätten wir den Eindruck, die ganze Welt ist nur voll davon. Ich kenne Menschen, die haben regelrechte Angst, nach draußen zu gehen, weil durch die Medien sie den Eindruck haben, alles ist kaputt und alles ist gewalttätig und korrupt und sobald ich nur den Fuß vor die Tür setze, dann steht schon hinter der Tür ein Verbrecher, der schlägt mich nieder und raubt mich aus. Wir müssen ja sagen, die Welt ist schlecht, zweifellos, aber ganz so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Zumindest an den meisten Orten, wo man wohnen kann. Also es gibt natürlich auch Wohnorte, wo es wirklich sehr gefährlich ist, aber die meisten Wohnorte sind das so nicht. Da zeichnen die Medien ein Bild, was so gar nicht stimmt. Und wenn einer Probleme hat, was macht er? Der holt seine Kanone raus und schießt. Oder nimmt seine Faust und schlägt zu. Und da müssen wir sagen, ist das erstrebenswert? Ist das gut? Wollen wir so miteinander leben? Ist das eher die Realität? Und was wir noch fragen müssten, ist das von Gott so gewollt? Sollen wir aus der Sicht Gottes so miteinander umgehen? Und es gibt Untersuchungen von verschiedensten Psychologen, die festgestellt haben, wenn Menschen das immer wieder sehen, immer wieder sehen, immer wieder sehen, dass es auch ihr Denken prägt. Und das Erste, woran sie denken, wenn sie in einer schwierigen Situation ist, hau zu, wende Gewalt an. Natürlich prägt das. Und viele Leute merken gar nicht mehr, wie sie innerlich kaputt sind, wie sie weit von dem weg sind, was Gott eigentlich will, wie sie sich und andere kaputt machen durch das, was die Medien bei ihnen geprägt haben. Denn es gibt ja viele, viele andere Wege, miteinander umzugehen. Das muss nicht mit Gewalt sein. Und wenn wir das nicht wollen, und wenn wir wissen, dass Gott eigentlich gegen diese Art willkürlicher Gewalt ist, dann sollten wir uns das nicht immer wieder anhören, lesen oder anschauen. Weil das prägt uns immer wieder, wenn wir das aufnehmen. Man rechnet damit, dass ein durchschnittlicher bundesdeutscher Jugendlicher mit 14 Jahren etwa 12.000 Tote in den Medien gesehen hat. Fernsehen und Internet. 12.000. Das ist so viel, wie er wahrscheinlich nie in seinem Leben real sieht, zum Glück. Und ich habe da mit verschiedenen Leuten schon gesprochen, verschiedenen Jugendlichen, so in deutschen Großstädten. Und die haben ja alle den Eindruck, wenn jemand stirbt, entweder stirbt er in einem Unfall oder der wird ermordet. Also wenn ihr einen Jugendlichen fragt, der so viel Fernsehkonsum hat, das sind die Todesursachen. Ja gut, ab und zu gibt es auch noch mal Leute, die ins Krankenhaus kommen. Ich weiß der denn vielleicht, weil er wusste, dass seine Oma hat, die da beim Krankenhaus war. Aber alle anderen Leute, die er kennt, nämlich im Fernsehen oder im Internet, die sind ermordet worden. Ja, was ist denn in den Medien? Wie sterben die Leute anders? Ermorden, nicht? Ich erinnere mich, in Berlin war ich auf der Straße im Märkischen Viertel und habe dann ein paar Jugendliche gefragt, ob sie Jesus kennen. Keiner von denen hatte eine Ahnung davon. Konnten sie nichts mit anfangen, als ich ein bisschen nachgebohrt habe, gesagt, ja, Jesus ist doch ganz bekannt und ganz wichtig und so. Und da meinte eine, ja, ich glaube, ich habe Jesus mal im Fernsehen gesehen. Er meinte dann, der sei ein Fernsehmoderator gewesen. Und da habe ich ihm gesagt, nein, stimmt auch nicht ganz. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Jesus, der wäre doch ganz wichtig, der ist ermordet worden. Und dann fiel es einem ein, hat er gesagt, ja, genau, der ist erschossen worden. Ja, weil wenn er mordet, wer kommt schon auf so eine ausgefallene Idee, dass jemand ans Kreuz gehängt wird? Kein Jugendlicher. Sondern wenn, ja normal, wenn einer ermordet wird, der wird erschossen. Ja, vielleicht noch erwürgt, in die Luft gesprengt oder sonst irgendetwas. Ja, das ist die normale Welt der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und dann merken wir, das ist doch verdreht, das ist doch irgendwie kaputt, müsste man sagen. Die Welt ist doch gar nicht so, zum Glück, dabei. Und hier haben Menschen vollkommen falsche Auffassungen. Also ich kann euch beruhigen, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr daran sterbt, dass ihr erschossen werdet, ist in Deutschland relativ gering. Also die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 1000-mal größer, dass ihr im Straßenverkehr umkommt. Und selbst diese Wahrscheinlichkeit ist noch gering. Die Wahrscheinlichkeit noch viel größer ist, dass ihr am Herzinfarkt sterbt oder an Krebs. Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs machen in Deutschland zwischen 70-80% aller Todesfälle aus. Wie häufig kommt das in den Medien vor? So gut wie gar nicht. Das heißt, die Medien zeichnen uns auch ein Bild von dem, wie die Realität gar nicht ist. Wir bekommen ein vollkommen falsches Bild der Realität und des Lebens. Darüber hinaus gibt es Untersuchungen, dass Menschen immer mehr abstumpfen durch diese Gewaltdarstellung in den Medien. Das heißt, sie reagieren gar nicht mehr normal auf Gewalt. Das kann sein, dass auf dem Schulhof jemand zusammengeschlagen wird und die Leute schauen einfach bloß zu. Keinen kümmert es. Das kann sein, du siehst vor dir, fahren ein paar Autos zusammen, die Leute werden rausgeschleudert. Was die Menschen höchstens noch machen, ist ihr Handy rausholen, ein paar Fotos machen und dann fahren sie weiter. Und die Leute liegen im Straßengraben und verbluten. Das ist heute normal für viele. Warum? Weil durch diesen ständigen Medienkonsum von Gewalt Menschen verroht sind, Menschen innerlich kaputt sind, viele Menschen kein Mitgefühl mehr haben können mit anderen. Und das macht sie auch beziehungsunfähig. Das macht sie innerlich eigentlich erkrankt davon. Und so sind das viele Menschen. Und das war früher noch viel stärker bei Männern. Heute ist das auch immer viel stärker bei Frauen. Da hat die Evangelische Kirche in Deutschland am Anfang dieses Jahres eine Statistik veröffentlicht im Vergleich der letzten 10 Jahre. Ein Ergebnis dieser Statistik ist, Frauen sind in den letzten 10 Jahren brutaler geworden. Und zwar ganz deutlich. Gewalttaten unter Frauen ungefähr doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Ich habe mir dann gedacht, gut, dass ich schon verheiratet bin. Wenn man heute nach einer Frau sucht, muss man doch aufpassen, ne? Ist die nun gewalttätig oder nicht? Das war dann früher hoffentlich weniger ein Problem. Und tatsächlich, man sagt, das ist ein Ergebnis von Gender Mainstreaming, dass eben Frauen nicht mehr wie Frauen sein sollen und Männer nicht mehr wie Männer, sondern Männer sollen ein bisschen wie Frauen und Frauen ein bisschen wie Männer. Also wenn Männer sich schlagen dürfen, dürfen Frauen das auch. Da müssen wir sagen, verrückte Welt. Was soll das? Und diese Sachen werden uns vermittelt durch Medien. Unser Denken wird kaputt gemacht. Es wird weggezogen von dem, was Gott eigentlich will, wie wir empfinden. Wenn wir jemanden sehen, der leidet, dass wir Mitgefühl haben und ihm helfen wollen, das wird kaputt gemacht. Und wir selbst verrohen und tendieren eher zur Gewalt, weil wir das immer wieder, immer wieder, immer wieder sehen. Und das macht Menschen kaputt. Denn wenn ich sage, ein Jugendlicher, 14-jähriger Jugendlicher hat 12.000 Tote gesehen, dann wäre ja die Frage, wie viel hat er denn reale Tote gesehen bis dahin? Wahrscheinlich so gut wie keinen, zum Glück. Aber was für ein Bild bekommt er? Ein vollkommen irreales Bild von der Realität. Und genauso sieht es aus, auch was die Frage der Ehe angeht. Freundschaft, Liebe, das ist ein anderer Bereich, der ja großen Teil der Medien ausmacht. Sowohl wie mit Büchern, mit Filmen, insbesondere eine Vorliebe für Frauen. Ich könnte ja hier einige der Frauen fragen, ob sie nun auch gerne Liebesgeschichten mögen. Ich tue das vielleicht nicht individuell, sonst ist es manchen peinlich, aber generell, Frauen mögen lieber Liebesgeschichten. Aber nun einmal Hand auf Herz dabei, wie viele dieser Liebesgeschichten sind denn realistisch, so wie das wirklich aussieht? Keine. Also fast keine. Also wenn man im Fernsehen was suchen will, dann müsste man ja schon 50 Jahre zurückgehen und muss sich dann unsere kleine Farm anschauen. Ja, da ist die Welt noch heil und in Ordnung. Ein Mann und eine Frau, die sich lieben und Kinder haben und die Kinder sind brav und die Eltern sind gläubig und wow, das ist toll. Aber sonst, das ist eben schon 50 Jahre her. So was die neuere Geschichte angeht der Medien, da gibt's das ja gar nicht. Was machen denn die Stars vor? Die Popstars in der Musik oder die Schauspielerstars oder selbst die Sportstars? Was ist mit denen denn? Ja, die haben alle Nase lang eine neue Freundin. Und das, was immer auffällt, das sind fast immer nur Models. Die inneren Werte sind egal. Das kann innerlich eine Zicke sein, die Hauptsache, die sieht äußerlich gut aus. So hat man den Eindruck. Also schaut mal nach auf irgendwelchen Zeitungsanzeigen, wenn die heiraten. Die müssen immer nur perfekt aussehen. Und da wundert es doch gar nicht, dass die meisten Männer selbst in christlichen Gemeinden auch in erster Linie darauf schauen, wie sieht das Mädel aus? Und was führt es dazu bei den jungen Mädchen? Die denken in erster Linie, ich muss jeden Tag 2 Stunden vor dem Spiegel stehen, um jede Strähne richtig zu haben und zu färben und zu gelen oder zu glatt zu ziehen, wenn gerade gerade Haare in sind. Also im Moment sind überwiegend gerade Haare in. Das kommt ein paar Jahre, könnt ihr euch schon vorbereiten, sind wieder Locken in. Das wechselt halt alle paar Jahre. Ja, und dann muss man sehen, oh, da ist noch ein kleiner Pickel und da muss noch ein bisschen Puder drauf oder ein bisschen Creme und nach 2 Stunden morgens bist du fertig und dann muss nur ein Windhauch kommen, dann musst du wieder zurück und muss alles in Ordnung gebracht werden. Und die Kleidung, hängt die Jacke richtig, ist das hier richtig und das hier richtig und wenn du perfekt fertig bist, dann sind die jungen Männer begeistert. Und da muss man sagen, ist doch schlimm. Denn wenn es bloß darauf ankommt, dass eine Frau hübsch aussieht, dann würde ich sagen, dann kauf dir ein Poster von einer Frau, häng sie bei dir an die Wand, dann hast du immer eine schön aussehende Frau, aber sie wird dich nie nerven. Ja, denn es gibt genügend schön aussehende Frauen, die meinen, weil sie so schön aussehen, müssen sie sich nicht mehr bemühen, was ihren Charakter angeht. Denn den Charakter zu verändern, das ist viel, viel schwerer, als ein bisschen Puder aufzutragen. Aber der Charakter, der macht das ja eigentlich aus. Ich frage mich bei manchen dieser Liebesgeschichten, selbst dieser klassischen Liebesgeschichten, die im Fernsehen, im Radio, in Büchern oder sonst wo vorkommen, ist ja alles dasselbe. Die gehen ja meistens von der Phase, wo die beiden sich kennenlernen, bis dahin, wo sie irgendwie zusammenziehen. Heiraten tun die heute ja auch nicht mehr. Also, sondern die ziehen irgendwann zusammen. Gibt es noch ein paar Widersprüche und Probleme bis dahin, dann ziehen die zusammen. Was ich mich immer frage bei den ganzen Geschichten, wie sieht das wohl in 10 Jahren aus? Und das wird immer ausgeblendet. Warum? Weil in 10 Jahren ist das plötzlich ganz blöde und öde. Ja, wenn es bloß darauf ankommt, die sehen sich in Hollywood am Pazifik, nicht? Der eine fährt Rollerskates und der andere macht Fleeclimbing oder sowas oder fährt mit seinem Cabriolet da über den Strand und lässt die Musikanlage laut dröhnen und die lernen sich kennen und sie tanzt dann noch ein bisschen herum und sieht auch hübsch aus und irgendwann bekommen sie sich. So ist ja die normale Geschichte. Und dann, was ist 10 Jahre später? Er bekommt langsam eine Glatze, der Bauch wächst, er ist nicht mehr so sportlich wie mit 20, er muss den ganzen Tag arbeiten, sie hat das 5. Kind, ist auch doppelt so breit, die Haare sind strähnig geworden. Ja, was denn dann? Ja, dann kommt für viele Menschen heute, ich liebe dich nicht mehr. Und das kommt heute viel schlimmer und viel schneller. Ich habe das erlebt, selbst in christlichen Gemeinden, wo manche junge Paare nach 1 bis 2 Jahren dann gekommen sind in Seelsorge und haben gesagt, ich muss mich trennen von meinem Partner, ich liebe den nicht mehr. Und wenn ich nachfrage, was denn das bedeutet, ich liebe den nicht mehr, dann heißt das, ich habe nicht mehr so die Emotion. Wenn ich den am Anfang gesehen habe, plötzlich das blubberte im Bauch und mein Kopf, da stieg mir das Blut in den Kopf und ich konnte nichts anderes sehen, als wie schön derjenige aussieht. Und das ist plötzlich weg. Ja, da muss ich sagen, was erwartest du denn? Natürlich ist das weg. Wer denkt, dass Ehe darin besteht, dass man das Verliebtsein bis ins Unendliche ausdehnen kann, der lebt in einem vollkommenen Irrtum. Natürlich geht das gar nicht. Aber das ist ja genauso in allen anderen Sachen des Lebens auch. Wenn du ein neues Auto kaufst, also dann wirst du wahrscheinlich am Anfang, also wenn du es jetzt wirklich gespart hast, lange erwartet hast, dann wirst du erstmal in dem Auto sitzen wie im 7. Himmel. Ah, was ist das für ein tolles Auto, wie das beschleunigt und wie das fährt und was da alles blinkt und so weiter, nicht? Die vielen Knöpfe und so und wie wenig es verbraucht, hoffentlich auch noch. Und wie der Lack so glänzt und der Spoiler und die Felgen und so. Nicht? Wow. Und was sagst du nach 10 Jahren zu demselben Auto? Was sagst du dann? Genau, so ein Rostlabe, Schrott, ich brauche mal endlich ein neues. Da wartet man ja meistens nicht mehr 10 Jahre. Obwohl es dasselbe Auto ist. Und dann merken wir ja genau dasselbe. Du kannst nicht immer gleich fasziniert sein von dem Auto. Vieles ist ja die Faszination, weil es neu ist, weil es unbekannt ist. Und so, umso mehr man sich an etwas gewöhnt, umso mehr ist diese Faszination weg. Und das ist natürlich genauso auch dasselbe in der Ehe. Das heißt, wer gepolt von den Medien in eine Ehe hineingeht, muss heute scheitern. Das kann gar nicht klappen, weil da eine vollkommen verdrehte Vorstellung von Ehe und Familie dargeboten wird. Das seht ihr auch bei den meisten Darstellungen. Wenn mal eine Familie auftaucht, dann sind das meistens die Langweiler, die öden Typen, die nicht mehr das Leben genießen, die ständig nur, denen es schlecht geht, solche Leute. Die Helden, also mir fällt kein einziges Beispiel eines Romans ein, neuerer Zeit oder eines Films oder sonst etwas, wo dann die Helden verheiratete Leute mit Kindern sind, die auch noch glücklich sind. Also wo nicht der Mann nur überlegt, wie kann ich meine Frau umbringen oder die Frau, wie kann ich meinen Mann umbringen oder wo sie fremd gehen oder so. Und da merkt man, das ist doch vollkommen falsch gepolt. Da wundert es ja gar nicht mehr, dass diese ganzen Schauspieler, die diese Sachen spielen, auch alle geschieden sind, in zweiter, dritter, vierter Ehe, alle immer unglücklich sind, drogensüchtig, alkoholabhängig und so weiter und so weiter. Und ihre Kinder meistens auch noch. Warum? Weil sie ständig von diesen verrückten Ideen beeinflusst werden. Und ich kann euch sagen, ich bin über 20 Jahre verheiratet, tatsächlich in der Ehe kommt es auf vollkommen andere Sachen drauf an. Ja, wenn ich meine Frau mitbringe, vielleicht kommt sie am Sonntag mit, ich muss mal sehen, ob sie bei uns in die Gemeinde geht oder hier mit herkommt. Aber wenn ihr sie seht, also ich finde sie immer noch hübsch, auch nach 20 Jahren. Aber zugegebenermaßen, mit der Zeit sind ein paar Falten gekommen, so, nicht? Wie das halt ist mit 20, nach 20 Jahren Ehe. Aber was ich euch sagen kann, viel, viel wichtiger bei uns in der Ehe ist, dass meine Frau zum Beispiel vergeben kann. Deshalb, wenn ihr in der Bibel lest, lest das mal durch, Sprüche 31, Lob der tüchtigen Hausfrau. Also einige Sachen sind da genannt, wo dann drin steht, worauf es wirklich ankommt bei einer Frau. Und Schönheit steht da auch, aber am Ende. Und in den ganzen Sprüchen, dann steht aber noch andere Sachen, die sind total wahr. Da kann ich euch sagen, 20 Jahre eher haben wir gesagt, das ist wahr. Zum Beispiel steht da drin, besser ein triefendes Dach als eine zänkische Frau. Und das ist auch so. Wenn ihr eine zänkische Frau habt, die ständig rumnörgelt, dann ist es besser, ihr seid in einer Hütte, wo es durchregnet. Denn das nervt total. Du kommst nach Hause und sie sagt, zieh deine Schuhe aus, warum kommst du jetzt wieder so spät und du verdienst so wenig Geld und überhaupt, alles ist so schlimm und warum habe ich überhaupt geheiratet? Und das macht sie jeden Tag. Uah, das ist ja schlimm. Und dann kann die aber noch so schön aussehen. Wenn sie noch so schön gestreamte Haare hat und noch so schön Lidschatten aufgelegt hat, das Nörgeln hält kein Mann aus. Ja, manche, die stecken sich dann einfach schon vorher so Oropax in die Ohren, wenn sie kommen. Ne? Und dann sehen sie nur noch das Schöne und stellen sich vor, die sagt jetzt, ich liebe dich und wie toll ist das, dass du gekommen bist. Und ja, aber es ist halt nicht so. Aber das ist das viel Wichtigere. Am Anfang von Sprüche 31, da steht, diese Frau ist wertvoller als Korallen und da steht, sie tut ihrem Mann nur Gutes und nichts Böses ihr Leben lang. Das ist die Überschrift. Das ist das Wichtigste dabei. Und ich kann euch garantieren, das ist das Wichtigste in einer Ehe. Also wenn ihr euch durch die Medien irreführen lasst, dann werden Eheprobleme vorprogrammiert sein. Nur das Problem ist, wodurch wird ein Mensch heute geprägt? Durch das Vorbild, durch das, was er immer wieder sieht. Und was sieht er immer wieder? So wie kleine Kinder schon Tausende von Toten gesehen haben oder gehört oder gelesen oder sonst irgendetwas. Genauso bekommen sie immer wieder vor Augen gemalt, Ehe und Liebe funktioniert so. Der Mann ist stark und sportlich, die Frau ist hübsch und das genügt eigentlich schon. Und dann ist alles okay. Ich habe schon einige Paare bis zur Ehe begleitet. Und jedem Paar, was ich verheiratet habe, ich auch gesagt, ehe ihr euch scheiden lasst, kommt noch mal zu mir, dann müssen wir vorher noch mal drüber sprechen. Bisher ist noch keines gekommen. Von daher gehe ich davon aus, die sind noch alle beieinander. Ich habe die nicht mehr alle im Blick, aber weil manche weggezogen sind. Aber alle, bevor ich sie verheiratet habe, also die Traupredigt gehalten habe, habe ich erstmal eine längere Schulung gemacht. Halte ich für ganz wichtig, so zu sprechen darüber. Wie läuft das wirklich in der Ehe? Ich habe ihnen ein bisschen gesagt, wo sind Klippen, wo sind Probleme, wo sind Gefahren, die da auftauchen können, wenn man in die Ehe hineinkommt. Und eine Sache, die ich sie jedes Mal gefragt habe, aber erzählt es nicht zu weit weiter, wenn dann wieder ein Paar kommt, dass die nicht schon vorbereitet sind dann dafür. Aber jedes Mal frage ich sie dann auch, ihn frage ich dann, was liebst du an deiner Freundin? Also sind ja noch befreundet dann zu dem Zeitpunkt. Und sie frage ich, was liebst du an deinem Freund? Und ich kann euch garantieren, bei den allermeisten kommt es erstmal, sie sieht hübsch aus. Und sie lächelt so nett. Und ihre Haare sind so schön. Und ihre Augen sind so schön. Und Und sie ist hübsch. Und sie ist schön. Und sie ist so nett. Und das war's. Und bei den Frauen, die sind meistens etwas kreativer, da kommen ein paar Sachen mehr. Also manchmal, er ist stark, er ist hübsch natürlich auch und sportlich kommt dann noch. Und dann hört es auch schon schnell auf. Manche können noch Musik, also Gitarre spielen oder so. Das macht sich auch noch gut bei den meisten Frauen. Aber dann ist es zu Ende. Und dann sage ich ja, und? Manchen habe ich sogar gesagt, ja, dann schaut euch doch mal in der Gemeinde um, da sind noch andere hübsche Frauen. Warum heiratest du die denn nicht? Ja, hoffentlich ja nicht. Hoffentlich ja nicht. aber dann gebe ich Ihnen die Aufgabe, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns in 2 Wochen wieder treffen, dann möchte ich noch mehr haben. Und dann, danach frage ich Sie wieder und wieder und wieder, also solange wir uns treffen. Und bis zum Ende, dann kommt eine ganze Menge zusammen, das schreiben wir auch auf. Und dann sage ich so, das, was du jetzt aufgeschrieben hast, das behalte im Kopf. Und das sag deiner Frau, wenn du sie mal verheiratet hast, auch in ein paar Jahren wieder. Und denk daran, was da alles Positives ist. Aber viele müssen erst herausgefordert werden, genau darauf zu achten, weil sie stolpern in eine Beziehung und haben im Grunde genommen von dem Partner keine Ahnung. Sie gehen einfach davon aus, weil es innerlich blubbert und weil meine Ohren rot werden und weil meine Gefühle hochgehen, wenn ich den anderen sehe. Das ist die Grundlage von Ehe. Und woher kommt dieses Missverständnis? Nicht aus der Realität, nicht aus der Bibel, sondern das kommt aus den Medien. Und die Medien lügen, ganz offensichtlich an dieser Stelle. Und deshalb, da ist die Gefahr. Wir lassen uns prägen, nicht durch den einzelnen Film, durch den einzelnen Roman. Da sagt sich noch jeder, ach, das ist ja nur erfunden. Aber wenn du das tausende von Malen immer wieder, dann denken die Leute tatsächlich so. Und sie meinen, das sei die Realität. Und sie merken gar nicht, wie sie sich selbst unglücklich machen dadurch, weil sie eben meinen, einem Film zu leben, aber es diesen Film ja gar nicht gibt. Oder diesen Roman. Also wie gesagt, sage jetzt Film, genauso kann es Hörspiel sein, Roman sein, Erzählung sein oder sonst was sein. Das ist alles dasselbe. Da ist eine große Gefahr. Und es wird ein vollkommen falsches Bild dargestellt von Ehe, Familie, Liebe, Sexualität. Und das ist ein Problem. Ich habe ja ein Buch geschrieben, auch über die Homosexualität. Da zitiere ich einen Homosexuellen, der sagt, wir haben es geschafft, die Homosexualität in Deutschland durchzusetzen, weil wir die Medien für uns gewonnen haben. Sagt er ganz ehrlich. Er sagt, sonst hätten die Leute das nie akzeptiert. Warum sagen heute alle Deutschen, ach, Homosexualität ist gar nicht so schlimm? Die meisten haben ja gar nichts mit Homosexualität zu tun. Nie zu tun gehabt. Die wissen auch nicht, wie es wirklich läuft in homosexuellen Beziehungen. Da haben die keine Ahnung davon. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, lest in meinem Buch nach. Da steht dann drin, dass das nämlich gar nicht so harmlos ist und gar nicht so wie in der normalen Beziehung. Da wird in irgendeiner Talkshow ein Homosexueller eingeladen und der tut so, ja, wir lieben uns seit 20 Jahren, ist alles in Ordnung, genauso wie beim anderen Paar. Ja, aber was versteht er genau darunter? Wusstet ihr zum Beispiel, dass Homosexuelle Treue ganz anders definieren, als das normale Ehepaare tun? Die sagen, ich kann nebenher auch alle möglichen anderen Freunde haben und bin trotzdem treu, weil ich mit dem ja noch in der Wohnung wohne. Ehrlich, das ist kein Spaß dabei. Und das weiß aber kein Mensch, weil in den Medien wird ein vollkommen anderes Bild dargestellt. In den Medien wird das Bild dargestellt, alle Homosexuellen sind lieb und nett und künstlerisch veranlagt und also etwas, was ja vollkommener Quatsch ist. Aber die Leute glauben es, weil sie es immer wieder gesehen und gehört haben. In der Realität haben sie meistens ganz wenig Erfahrung damit. Und da merken wir, für viele Leute sind die Medien ein Ersatz für die Realität geworden. Manche Leute sitzen lieber vor dem Fernseher, als draußen selbst einen Spaziergang zu machen und sich die Natur anzuschauen. Sie chatten lieber über Facebook mit jemandem, als real mit Personen zusammen zu sein. Manchmal kennen sie die Leute in Facebook ja noch, dann ist das wenigstens gut, aber manchmal kennen sie die ja nicht mal. Und dann gibt es ja bei Facebook, man nennt das ja alle möglichen Fakes, nicht? Das heißt, du kannst dir einfach eine Identität erfinden, die gibt's gar nicht. Also ich bin heute Abend da, hol deine Kamera, fotografiere jemanden von euch 3-4 Mal und setze dann bei Facebook rein und stelle mich plötzlich vor als Frau. Das gibt's ja immer wieder, sehr zahlreiche. Es gibt Verbrecher, die da sind, die das bewusst benutzen, um Identitäten zu bekommen, um Leute abzuzocken oder zu betrügen oder sonst irgendetwas. Da wird ja mehr gelogen und betrogen. Warum? Ja, weil bei Facebook viele haben den Eindruck, das ist ganz echt. Weil ich habe ein Bild gesehen, das muss ja echt sein, der gibt es ja wirklich. Der schreibt ja wirklich oder die. Aber wirklich überprüfen kann man das häufig nicht. Und bei Facebook ist auch noch der Vorteil, weil man es ja so schreibt, man hat mit den Leuten keine realen Probleme. Wenn du zu Hause Geschwister hast, mit denen hast du reale Probleme. Wer kommt am ersten ins Badezimmer am Morgen? Wer hat da die letzte Milch ausgetrunken fürs Müsli am Morgen? Wer bekommt am meisten Taschengeld und muss am wenigsten arbeiten? Naja, diese Probleme hast du mit den Leuten bei Facebook nicht. Da ist alles lieb und nett. Du kannst dir schreiben, wie toll bist du, das Foto, was ich jetzt gesehen habe, wie schön. Ja, du siehst ja auch immer nur die Fotos, die derjenige aussuchst. Du siehst denjenigen nicht, wie er morgens mit verknittertem Gesicht da steht und sagt, lass mich in Ruhe. Das ist immer den Leuten der Realität. Und deshalb, manche fliehen viel lieber in diese Scheinwelt der Medien. Selbst bei Leuten, die man kennt, da ist alles so leicht vorzuspielen. Da kannst du dich so darstellen, wie du gerne sein willst. Immer lieb und nett, weil du mit den Leuten ja wenig natürliche Konflikte und Probleme hast. Und da merken wir auch, das ist nicht Realität. Das macht realitätsfremd und stört eher, dass man wirkliche Konflikte bewältigen kann und Probleme auflösen kann. Dann haben wir das, was in den Medien auch häufig vorkommt. Das ist, und da komme ich jetzt ein kleines bisschen dazu, die Form von Religion, die Form von Glauben. Wie wird der Glaube heute in Medien dargestellt? Und jetzt gehe ich mal nicht von den Büchern aus, die im Lichtzeichen Verlag veröffentlicht werden. Die spielen in der großen Öffentlichkeit keine Rolle. Die lesen ein paar Christen, aber mal die großen Medien, Internet, Fernsehen, Radio, Tageszeitung, was wird da von Glauben vermittelt? Und da ich davon ausgehe, dass einige von euch ja Spezialisten sind, was den Glauben angeht, erwarte ich hier auch ein paar Antworten. Sagt mal, was findet ihr in den Medien, wird über Glauben gesagt? Genau, jeder Glaube führt zu Gott, das kommt immer wieder in den Medien, weshalb es so viele Leute auch glauben. Das, wenn du mal mit solchen Leuten zu tun hast, dann musst du die überraschen und dann frag einfach mal zurück, wie kommst du eigentlich auf die Idee? Und viele Leute sind dann schon vollkommen verunsichert. Dann fangen sie an rumzustottern, ja, es gibt doch bloß einen Gott. Ja, woher weißt du denn das? Der Hinduismus sagt, es gibt 1 Million Götter. Ja, dann sind die Leute schon manchmal ganz verunsichert. Weil die wenigsten Leute wissen das wirklich zu begründen. Sondern die meisten haben es nur übernommen, weil sie es immer wieder gehört, immer wieder. Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich glaube auch daran, dass es nur einen Gott gibt. Aber das ist nicht irgendeiner, den kannst du nicht nennen, wie du willst. Das ist nur der Gott, der sich in der Bibel offenbart hat durch Jesus Christus. Das ist der Gott, den es gibt. Aber das meinen die Leute ja nicht, wenn sie sagen, es gibt einen Gott. Sondern die meinen, das ist doch egal. Der eine nennt ihn Buddha, der andere nennt ihn Mohammed, der andere nennt ihn Allah, der andere nennt ihn, Kung Fu. Nein, nicht Kung Fu, sondern Lao Tse und Shiva und Vishnu und sowas nicht. Aber das stimmt natürlich nicht. Was sagen die Medien noch über Glauben? Bitte? Genau, kein Absolutheitsanspruch. Du darfst sagen, ich finde das für mich gut. Und dann lassen dich heute auch alle Leute in Ruhe. Denn da kannst du heute alles glauben. Der eine sagt, ich glaube an mein Gänseblümchen. Da strahlt Energie aus. Wenn ich morgens das Gänseblümchen sehe, dann freue ich mich. Tatsächlich, es gibt solche Leute. Es gibt die Leute, die meditieren bei den Extern Steinen. Ich wohne da ja ganz in der Nähe, nur 5 Kilometer entfernt. Da kommen jedes Jahr Tausende von Leuten, die meditieren da, weil sie meinen, dass sie die Energie des Kosmos aufnehmen und so. Manche, die spüren tatsächlich etwas, da habe ich neulich jemanden gesehen, bin daran vorbeigegangen, der hat da sowas gepafft. Das sah mir allerdings nicht nur nach Zigarette aus, da schien noch anderes Kraut mit drin zu sein, so nach dem, was das roch. Und der war auch schon so ein bisschen benebelt, der hat da bestimmt die Energie des Kosmos gespürt. Ja, aber das darfst du den Leuten nicht sagen, sondern da musst du dann sagen, ja, okay, du so und ich so. Und was wird dann, gehen wir mal ein bisschen engeren Bereich. Was sagen die Medien, die großen Medien über Christen? Genau. Wenn du überzeugte Christen hast, die werden in den Medien fast immer schlecht dargestellt. Wir haben das ja als Bibelschule im letzten Jahr ganz besonders erfahren, als 2 unserer Schülerinnen im Jemen ermordet worden sind. Da gab es ja viele Medienberichte in fast allen Medien, Zeitungen, Fernsehen, Radio, überall wurde berichtet. So gut wie keiner dieser Berichte hat gesagt, da sind gläubige Leute, die anderen helfen wollen, ihnen über den Glauben erzählen wollen, fast nirgends. Sondern da wurde nur gesagt, wie sektiererisch, wie schlimm, wie können die das tun, die armen Muslime. Manchmal war das geradezu absurd. In den Medien wurde zum Beispiel kaum berichtet, dass im Jemen demonstriert worden ist von Muslimen gegen die Ermordung dieser beiden Schülerinnen. Warum? Weil selbst die Muslime im Jemen, die haben scheinbar noch ein gesundes Empfinden. Die haben das gesunde Empfinden gehabt, dieser Mord ist falsch. Die deutschen Medien hatten den Eindruck, wieso kann man so extrem sein, dass man in ein fremdes Land geht? Also zum Urlaub im Jemen, das darfst du. Und wenn du dann erschossen wirst, das ist halt Zufall. Aber wenn du da hingehst als Christ, nee, das ist nicht möglich, das geht in keinem Fall. Denn im Jemen sind jedes Jahr Tausende von Urlaubern und Wirtschaftsleuten, die da Coca-Cola verkaufen wollen oder Siemens-Handys oder sowas. Das ist in Ordnung, das ist verständlich. Wir können ja nicht anders. Aber wenn du da hingehst, um was über den Glauben zu sagen, das ist ein Verbrechen, das ist also ganz schlimm. Das haben die Medien vermittelt. Und viele Leute haben es geglaubt. Sogar manche Christen haben das geglaubt, haben gesagt, ja, wie schlimm, dass sie das gemacht haben und so. Das ist das, was die Medien vermitteln. Oder was vermitteln die Medien noch? Naja, jetzt müssen wir mal überlegen, nicht alle Katholiken sind gläubige Christen, aber immerhin, jetzt kam danach ja richtig die katholische Kirche dran, hat Prügel bekommen in der Öffentlichkeit. Da wurde ja nicht gesagt, die katholische Kirche hat so und so viel tausend Kindergärten und dann so und so viel tausend Leute da erzogen, sondern was war dann in den Medien lang und breit? Die homosexuelle, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Mit der Zeit kam immer mehr raus, dass auch Missbrauchsfälle in der ganz normalen staatlichen Schule waren. Selbst bei den Grünen gab es Missbrauchsfälle in deren Kindergärten, Experimentalkindergärten. Und umso mehr das rauskam, umso mehr schwiegen sie dann darüber und kamen die Medien das unter den Tisch fallen lassen. Sodass die breite Bevölkerung hatte nur den Eindruck, ach, Missbrauch ist lediglich ein Problem der katholischen Kirche. Auch das wieder negativ, wieder schlecht. Das heißt, christlicher Glaube wird in den Medien fast ausschließlich negativ dargestellt. Sodass die meisten Leute denken, wenn sie einen Christen treffen, der muss ja ein ganz gefährlicher, ein blöder, unvernünftiger oder sonst was sein. Weil sie ja nur das wissen, was sie durch die Medien mitbekommen. Und selbst manche Christen fühlen sich dann schon etwas eingeengt. Ja, ich bin nicht mehr so mutig, da drauf zu stehen, weil alle finden das ja blöd. Und das ist auch so. Falls ihr einen Fernseher habt, was ich ja hoffe von vielen nicht, also wir als Ehepaar haben vor über 10 Jahren entschieden, unseren abzuschaffen. Aber falls ihr einen habt und ab und zu mal seht, dann würde mich ja interessieren, ob ihr euch an einen Film erinnern könnt, einen Spielfilm, wo überhaupt gläubige Christen vorkamen. Und jetzt nicht, dass ihr sagt, Jesusfilm oder so. Nein, ich meine jetzt ganz normal weltlichen Film. Und wahrscheinlich müsst ihr lange suchen. Jetzt sagen uns Statistiken, dass in den USA, wo die meisten der Filme ja gedreht werden, in den USA, sagt man, sind 30% der Bevölkerung evangelikale, gläubige Christen. 30%. Jetzt ist ja die Frage, wo kommen die denn in den ganzen Filmen vor? Und jetzt will ich ja gar nicht sagen, ob die nun richtig gläubig sind oder nicht, das will ich gar nicht überstreiten. Aber da merken wir, diese Filme transportieren nicht die Realität, sondern die bilden ein Bild ab, eine Scheinwirklichkeit, die ja nicht mal der Realität entspricht. Das heißt, in den USA, wo sie gedreht werden, gibt es ja viel mehr evangelikale Christen. Dann müsste man doch, wenn man die Wirklichkeit darstellen wollte, die auch in den Filmen darstellen. Und die sind ja nicht alle böse und blöd, diese Christen. Sondern Christen tun weltweit ja viele gute Sachen. Aber der Zeitgeist, in dem wir leben, von dem Paulus uns hier im Römer 12 gesagt hat, passt euch nicht diesem Weltlauf an, diesem Zeitgeist. Dieser Zeitgeist, und das müssen wir eben erkennen, ist nicht neutral. Was uns in Medien geboten wird, ist nicht die reine Wahrheit, auch nicht über den Glauben, sondern das ist ein Bild, wie Leute es manipulieren und gerne haben wollen. Hingegen Okkultismus und Magie und Zauberei wird in den Medien als positiv dargestellt. Da ist dann irgendwelcher Spielfilm, irgendwelche Talkshow oder Mystery-Serie oder sonst irgendetwas. Das ist spannend, das ist interessant. Da können Leute Geister beschwören. Da können Leute übernatürliche Sachen machen. Gedanken lesen, Zukunft vorhersagen, Löffel verbiegen durch Gedankenkraft oder sonst etwas. Das ist faszinierend. Oder kennt ihr einen einzigen Medienbericht in Zeitungen, Radio oder Fernsehen oder Internet auf den großen Internetplattformen? Wo dann gewarnt wird vor diesem Okkultismus und gesagt wird, passt auf, das ist gefährlich, das macht euch kaputt. Fast nirgends. Fast überall wird in dem Satz der Okkultismus als positiv dargestellt. Und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich habe jetzt neulich gerade, das war vor 2 Tagen, einen neuen Bericht gelesen, dass in Deutschland etwa 9 Millionen Menschen und insbesondere Frauen regelmäßig Yoga machen. Und Yoga ist eine ganz religiöse Übung. Könnt ihr im Wörterbuch nachschauen oder bei Wikipedia im Internet. Yoga ist nämlich ein hinduistischer Erlösungsweg, wo der Mensch durch verschiedene Übungen sich selbst zur Ruhe bringt und dann seine Seele öffnet für den Einfluss des Brahman in sich. Und das machen 9 Millionen Menschen. Den wird am Anfang erstmal gesagt, ach, Yoga ist gut, damit du ein bisschen zur Ruhe kommst. Yoga ist gut, damit du dich entspannst. Und dann fangen sie an, das zu machen. Und mit der Zeit kommen sie immer tiefer hinein, bis sie schließlich an diese okkulten Wurzeln des Yoga kommen. In Bad Meinberg gibt es die größte deutsche Yoga-Klinik. Yoga Vidya. Die haben in Deutschland 70 Niederlassungen. Die größte deutsche Yoga-Einrichtung. Zehntausende von Leuten, die da ihre Ausbildung machen. Und ich habe mir ihr Programm besorgt. Von diesem Jahr. Dieses Jahr aktuell. Und da habe ich das durchgeblättert, alles durchgelesen. Ein paar hundert Seiten. Die haben hunderte von Kursen dort. Und da findest du alles. Von Yoga für Kinder, bis Yoga für Senioren. Das sind dann zum Beispiel solche Sachen. Durch Yoga kannst du jünger werden. Das ist doch was, ne? Da macht man, denn es gibt eine Hindu-Schrift, da steht, wenn du es schaffst, dass der Bauchnabel über dem Kopf ist, dann dreht sich die Zeit um und du wirst jünger. Und jetzt gibt es Yoga-Haltungen, wo man so eine Kerze macht. Ihr kennt das, der Kopf nach unten, Beine nach oben. Und dann gibt es eine, man nennt das natürlich gleich englischsprachig, Anti-Aging-Yoga. Also das heißt gegen das Alter. Ich frage mich allerdings, ob es wirklich erfolgreich ist, aber manche Leute glauben dran. Also da gibt es diese ganzen Sachen für Yoga. Und dann gibt es aber für jeden, der länger beim Yoga ist, Einführung in die Bhagavad Gita und die Veden. Einführung in Reinkarnation, Einführung ins Karma, dass du eben dich zurückerinnerst an deine früheren Leben, wo du auf der Erde warst. Rückerinnerung an das, was du falsch gemacht hast. Und dann gibt es gemeinsame Gottesdienste in diesen Yoga-Veranstaltungen. Man nennt die Pujas. Die Leute kennen das dann halt nicht, machen das mit und beten zu hinduistischen Göttern während der Yoga-Veranstaltungen. Nicht am Anfang. Am Anfang bekommt man nur langsam damit hinein. Yoga ist so durchdrungen von diesem Hinduismus und viele, viele Deutsche merken das nicht. Interessanterweise, in dem ganzen Katalog von 120 Seiten, kein einziges Mal stand der Begriff Hinduismus drin. Aber alles, was ein Hindu glaubt, war drin. Das heißt, wer Yoga betreibt, wird geworben für den Hinduismus. Und viele Leute wissen es nicht. Und das wird positiv verkauft. Das ist toll für viele Leute. Und wenn du wirklich dich auf diese Sachen einlässt, kann irgendwann die Gefahr bekommen, dass du auch abhängig wirst davon. Dass eben wirklich dieses Brahman von dir Besitz ergreift. Du wirklich davon in deinem Denken bestimmt wirst. Und häufig kommt es bei Leuten, die es intensiv betreiben, die auch immer mehr Abstand zum Glauben gewinnen. Es geht immer weiter weg vom Glauben. Immer mehr gewinnt Yoga eine Ruhe. Ich habe dann nachgeschaut im Internet und mir sind auf Anhieb gleich 10 Artikel in die Hände gefallen von Popstars, Schauspielern, Sängern, die regelmäßig Yoga betreiben und noch dafür werben in aller Öffentlichkeit. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie die Medien uns sagen, dass diese Art von Okkultismus, und das ist es ja im Kern, und fremde Religion positiv ist, nichts ausmacht, macht es einfach, es tut dir gut. Auch das ist das, was die Medien verfälschen. Und ich könnte jetzt noch auf verschiedene andere Sachen eingehen, so wie das die Medien ja häufig die Realität auch verzerren, weil sie Sensationen brauchen. Aber wenn wir das alles mal fest wegfallen lassen und jetzt vielleicht nur auf die Informationen zu sprechen kommen, meinetwegen, du hörst nur die Nachrichten, liest nur in der Zeitung die Nachrichten oder im Fernsehen. Manche Leute sagen, ja, ich muss ja informiert sein und ich habe gar nichts dagegen. Ab und zu ist das gar nicht schlecht. Aber sei auch da vorsichtig. Auch die Nachrichten sind ausgewählt aus der Interessenslage des entsprechenden Redakteurs, der die Meldungen nimmt, die er gerade haben will. Denn erinnere dich mal, wo hast du im WDR, im Radio, mal eine Meldung gehört über evangelikale Gemeinden? Ja, warum kommt die denn nicht vor? Also, wenn es irgendeine Gründemonstration vor einem Atomkraftwerk gibt, dann müssen da nur 10 Grüne sein, mit ein paar Ketten behangen und so. Das kommt sofort Fernsehen, Radio, überall. Garantiert. Wenn 1000 Fromme sich hier in Herford versammeln würden und auf dem Marktplatz singen oder Halleluja singen oder den Leuten in der Straße helfen würden, meint ihr, irgendein Journalist vom WDR würde sich hierhin verirren und darüber berichten? Nein. Es gibt ja solche Beispiele. Warum? Weil die Medien bestimmen, was eine Meldung ist und was wichtig ist. Sie bestimmen das. Und zwar nach einem Weltbild, was nicht mein Weltbild ist. Und da wird häufig ganz stark ausgesucht. Das merkt ihr bei Berichterstattung in ganz verschiedenen Bereichen. Da gibt es Lieblinge, es gibt sogar Medienfälschungen, ganz offensichtliche. Vor ein paar Jahren wurde ein Journalist verurteilt, weil er mehreren großen Medienanstalten Dokumentationen verkauft hat. RTL, ARD, ZDF, Spiegel TV, Medien, also Produktion verkauft hat, von denen rausgekommen ist, dass die alle gefälscht waren. Und keiner hat es gemerkt. Doch nach ein paar Jahren hat man es gemerkt, weil irgendein Journalist fiel plötzlich auf, komisch, da tauchen ja dieselben Leute auf. Der hat eine Dokumentation von Rechtsradikalen und das sind so ein paar Skinheads, die da Leute zusammenschlagen. Und dann hat er eine Dokumentation von Drogenschmugglern und da fiel plötzlich auf, da sind ja genau dieselben Leute drin. Was war nämlich? Der hatte eine Laienschauspielgruppe zusammengestellt und mit denen hat er die Sachen durchgespielt und haben die Medien genau bekommen, was sie wollten. Und die waren froh und er war froh, denn sie haben richtig abkassiert dabei. Und natürlich keiner hat was verraten, weil die wurden super gut bezahlt. Für so eine Dokumentation 50.000, 60.000 Euro. Ja, mit 10 Leuten gespielt, eben an einem Wochenende 6.000 Euro gewonnen. Ist gut, ne? Und ist nicht aufgeflogen. Und keiner der Sender hat die Sachen hinterher zurückgerufen. Es war peinlich. Lieber nicht drüber reden. Als der Zusammenbruch Rumäniens war, vor 20 Jahren, da war durch alle Medien der Welt, liefen Bildern von den Folteropfern der Securitate, der Geheimpolizei. Wusstet ihr, dass in der Zwischenzeit herausgekommen ist, dass diese Bilder alle gefälscht waren? Interessierte aber keinen. Das war Sensation. Das war was. Ein Bild besonders ist herum gewesen, da war nämlich eine Frau gefoltert, Bauch aufgeschnitten, totes Baby daneben. Da hat man gesagt, so schlimm sind die. Spätere Untersuchungen haben ergeben, dass diese Journalisten haben an dem Friedhof bei einem Krankenhaus gebuddelt und sie haben dort eine Frau ausgebuddelt, die obduziert worden ist. Das heißt, sie ist an einer Krankheit gestorben. Man hat hinterher untersucht, wo nun das Problem lag. Die kam aus keinem Foltergefängnis. Das Baby war nicht mal ihr Baby, sondern das Baby ist ein paar Wochen vorher gestorben, ist ebenfalls im selben Krankenhaus gestorben. Das heißt, das hat mit Folteropfern gar nichts zu tun. Aber weil es keine Folteropfer gab, hat man die Leute ausgebuddelt. Die hatten ja Schnitte von den Obduktionen, also von dem, wo die Ärzte nachgeschaut haben, Operationen. Und das sah dann so aus, ach, Folteropfer. Und man hat die Bilder gesehen und jeder Zuschauer im Fernsehen, in Zeitungen hat gesagt, ach, siehst du, das ist die Securitate. Und in Wirklichkeit stimmte das alles gar nicht. Das ist nur zwei Beispiele. Wenn ich wollte, ich könnte euch den ganzen Abend von Beispielen erzählen, die eindeutig nachgewiesenermaßen auch in Nachrichten falsch sind. Deshalb seid auch da vorsichtig. Glaubt nicht alles, was euch dargestellt wird als Realität. Auch hier prägen Medien, und zwar alle, häufig falsch. Nehmen wir mal an, also ihr schaut keine Spielfilme, lest auch keine Romane, weder Liebesromane noch brutale. Ihr schaut auch keine Informationssendungen, weil die ja auch fälschen können. Da bleibt ja schon gar nicht mehr viel übrig, nicht? Weil die Talksendungen, die schaut ja sowieso hoffentlich keine an, weil da, die sind ja alle, sind ja nur Verrückte scheinbar da, die da eingeladen werden und irgendwelchen Schwachsinn von sich geben. Aber was bleibt denn da übrig? Ja, Sport, könnte man noch sagen. Oder Tierdokumentation. Und da kann man sagen, naja gut, Sport ist zwar nicht das Wichtigste im Leben, aber zumindest schadet es moralisch nicht sehr viel. Und ob die eine Mannschaft gewonnen hat oder die andere, wenn da was gefälscht ist, spielt ja auch keine Rolle. Also gut, manche sehen das vielleicht anders, aber aus meiner Perspektive so. Ne? Aber hier spielt noch eine ganz andere Sache eine Rolle. Wusstet ihr, dass der durchschnittliche Deutsche am Tag 3 Stunden lang Fernsehen und etwa 1,5 Stunden vor dem Internet sitzt? Jetzt mal Bücher und Zeitungen gar nicht mitgerechnet. Wie viel ist denn das in einer Woche? 21 Stunden Fernsehen und 10 Stunden Internet. Bei den Jugendlichen ist das Internet ein bisschen mehr, dafür ist bei den Älteren das Fernsehen ein bisschen mehr. Überlegt mal, das ist 1/7 einer Woche, ein ganzer Tag. Mehr als ein Tag, wenn ihr die beiden zusammennehmt. Wenn ihr 70 Jahre alt werdet, sind das 10 Jahre eures Lebens nur vor Fernsehen und Internet. Mehr sogar, 15 Jahre, wenn wir das Internet dazu nehmen. 15 Jahre eures Lebens. So ein bisschen surfen da, so ein bisschen klicken da, so ein bisschen chatten da, so ein bisschen Fernsehen da. Selbst wenn das gar keinen negativen Inhalt hätte, dann weißt du, du bist vor Gott einmal verantwortlich für 15 Jahre deines Lebens. Was hast du damit getan? Und dann wirst du vor Gott sagen, ja, ich habe die Sportschau gesehen, 15 Jahre lang. Ich glaube, dass Gott damit nicht zufrieden sein wird. Dann wird nämlich auch die Frage sein, was hättest du an der Stelle tun können? Und jetzt gehe ich gar nicht mal davon aus, nur Bibel lesen, das wäre ja schön. Nicht? Also jeden Tag, jede Woche 21 Stunden, nee, wie viel? 21 plus Internet, 30 Stunden Bibel lesen. Das wäre was jede Woche. Das würde euer Leben revolutionieren, garantiert. Aber selbst wenn ihr das nicht tut, manchmal würde es einfach schon besser tun, mal ein bisschen früher schlafen zu gehen. Oder etwas mehr Zeit zu verbringen, mit der Frau zu reden oder den Kindern. Oder in der Gemeindeveranstaltung dabei zu sein. Oder Zeit zum Beten zu haben. Oder anderen Leuten zu helfen. Es gibt ja so viel gute und wichtige Sachen. Aber auffällig ist, heute hat fast keiner Zeit, obwohl es kaum eine Zeit in der Weltgeschichte gab, in der die Menschen so viel Zeit hatten wie heute. Wenn wir unsere Geschwister anschauen, vor 150 Jahren in Deutschland. Da war die durchschnittliche Arbeitszeit 12 Stunden am Tag. Arbeitszeit, 6 Tage die Woche. Und trotzdem sind die Leute 3, 4, 5 Mal in der Woche in die Gemeinde gegangen, haben Bibel gelesen und gebetet nebenher noch. Manchmal frage ich mich, wie haben die das getan? Denn wir müssen noch dazu sehen, die haben keine Waschmaschine gehabt, keinen Kühlschrank gehabt, keine und so weiter. Das heißt, das musste ja auch noch alles gemacht werden. Und wenn ihr es mir nicht glaubt, ich kann euch Dokumente zeigen, hier aus dieser Region, wie die Leute gearbeitet haben. Das lag einfach daran, weil all das, was wir heute, was uns häufig stresst, sind zusätzliche Dinge. Und häufig ist das, naja, man muss sich doch das mal gönnen, abends noch dieses oder jenes. Ich habe ja grundsätzlich auch nichts dagegen, aber überleg 15 Jahre deines Lebens. Da könntest du ja 3 Jahre Bibelschule Brake machen und noch 12 Jahre in die Mission gehen und dein ganzes restliches Leben weiter so führen. Wäre das vor Gott nicht vielleicht ein bisschen besser einmal, wenn du im Himmel bist? Naja, ich will jetzt nicht nur sagen, ihr müsst alle zur Bibelschule kommen, für euch alle haben wir da gar keinen Platz, nicht, dabei. Aber einfach generell zu überlegen, selbst wenn in den Medien nichts Böses wäre, überlegt euch, wie viel Zeit ihr da hinein investiert, die euch an allen anderen Ecken und Enden fehlen wird. Selbst das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was macht ihr nun mit den Medien? Also ich habe da mal ein Interview gelesen mit dem Fred Kolwin, Gemeindegründer in Österreich. Und der hatte darüber gesprochen und dann hat er gesagt, wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie du verfahren sollst, dann nimm dein Fernsehgerät oder dein Computermonitor, ist auch egal. Nimm den, geh in den ersten Stock deines Hauses, mach das Fenster auf, übergib das Gerät den Händen Gottes. Und wenn er es dir zurückgibt, dann darfst du es behalten. Wenn er es nimmt, dann war es das. Fand ich gar nicht so einen schlechten Tipp. Könnt ihr heute Abend ausprobieren, passt auf, dass unten keiner steht, bevor er das macht. Und dann, ne, übergibst du es hier, nimm, dann lässt du es los. Und wenn Gott es dir zurückgibt, schau weiter. Naja, ihr wisst ja, im Normalfall wird sowas nicht passieren. Aber es gibt auch etwas weniger krasse Möglichkeiten damit. Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, ich halte Fernsehen für eine Seuche. Weshalb wir als Familie entschieden haben, den abzustellen. Denn die meisten Menschen, die ich kenne, die sagen auch, ja, ist doch erlaubt, stimmt auch, es gibt keinen Bibelvers, der es verbietet. Aber ich kenne kaum einen Menschen, der damit ordentlich umgeht. Die meisten Menschen schauen sich doch dann irgendwelchen Mist an. Die meisten Menschen hängen viel länger davor, als sie eigentlich wollen. Wenn du das also mir alles nicht glaubst, was ich gesagt habe, dann mach doch mal einen Plan, wie viel du vor Medien in der Woche verbringst. Nur mal für eine Woche, nicht dein Leben lang. Schreib mal auf, und zwar jede Minute. Also das heißt jetzt auch, wenn du da Radio hörst, wenn du eine Zeitung liest. Und dann wirst du mal realistisch für dich sehen, wie viel du wirklich Medienkonsum hast. Ich würde dir auch sagen, mach möglichst Medienkonsum an einem unbequemen Ort. Umso unbequemer, umso besser. Denn dann wirst du wahrscheinlich relativ wenig Zeit davor verbringen. Also wenn du im Winter bei 10 Grad minus draußen dir einen Fernsehfilm anschaust, dann wirst du ihn wirklich nur anschauen, wenn du ihn unbedingt sehen musst. Sonst wirst du lieber reingehen ins Warme. Also lieber unbequemer Ort und dann ist das besser für alles. Mach möglichst auch einen öffentlichen Ort. Wenn du im Internet rumsurfst und dir irgendwelche Bilder anschaust, die nicht gut sind, dann wirst du mehr gehemmt sein, wenn das im Wohnzimmer steht, als wenn du irgendwo in deinem Büro oder sonst wo bist. Sei ehrlich zu dir selbst dabei. Denn das ist ein riesiges Problem, gerade im Bereich der Sexualität, was Männer angeht und Internet angeht. Und das gilt genauso bei Männern in christlichen Kreisen. Und damit man das dem vorbeugen kann, am besten im öffentlichen Bereich, wo das jeder zu jeder Zeit kontrollieren kann, sehen kann, was denn da läuft und was da los ist. Und du wirst sehen, das hilft. Mach eine Zweierschaft mit jemandem, mit dem du gut vertraust und sprecht einmal offen, wo eure Probleme über Medien liegen und betet füreinander und gebt euch gegenseitig Tipps, wie ihr damit gut umgehen könnt. Wenn du was in den Medien konsumierst, mach es nach Möglichkeit nur zu zweit oder zu dritt und hinterher macht euch gegenseitig fertig. Nein, so nicht. Ich würde es positiv ausdrücken. Tauscht hinterher darüber aus, was ihr gesehen habt. Meine Frau und ich haben das auch getan. Das war der Anfang vom Ende dann des Fernsehens dabei. Ich erinnere mich noch, das war damals, vielleicht erinnern sich manche auch noch daran, Titanic. Gab es da so als Film. Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Wir haben Titanic gesehen. Meine Frau hat auch gedacht, oh, der Leonardo und welche Liebesgeschichte. Und ich habe mir dann hinterher gedacht, wie blöd, dieser Kerl, dieser Eklige dabei. Vor allen Dingen, ich bin doch der Mann und ich bin der Held und nicht der da. Und Und dann am Ende habe ich ihr gesagt, ja, guck mal, wie unmoralisch der ist. Und falls ihr diesen Film mal gesehen haben solltet, ich wäre schon 10 Jahre alt und für die ganze Familie nicht mal was besonders Schlimmes. Ja, wie ist denn das in der Liebesgeschichte? Er geht an eine Frau ran, die schon verlobt ist. Die sind schon miteinander im Bett, obwohl die sich erst einen Tag kennen. Das ist ja eine voll unmoralische Geschichte. Wodurch bekommt er seine Überfahrt? Bezahlt er die? Die gewinnt er durch Glücksspiel. Also seine Fahrt mit der Titanic dort. Ne? Das heißt, es ist alles unmoralisch von vorne bis hinten. Wer geht in die Kirche? Der langweilige Verlobte. Der tolle Liebhaber, der hat mit Glauben nichts zu tun. Total unmoralisch. Einfach nur in solch einem ganz einfachen Familienschnulze für jeden. Und für die meisten Filme ist es noch viel schlimmer. Und dann haben wir darüber gesprochen und hinterher war meine Frau verärgert und ich habe mich auch geärgert darüber und habe gesagt, nee. Und dann haben wir mal wieder einen anderen Film gesehen, den fand ich besser. Hat meine Frau gesagt, guck mal hier, wie blöd ist das? Und das hat gut geholfen. Das hat nämlich geholfen, dass wir die Augen aufmachen für Dinge, wo wir uns sonst eher was in die Tasche lügen. Denn wenn du alleine da sitzt, dann denkst du immer noch, ja, so schlimm ist das ja nicht. Ja, was habe ich da gelesen von Leuten, was die alles hineingelesen haben in Herr der Ringe? Ah, das ist ja christlich und da sieht man dann Jesus drin und ja, da sieht man nur Jesus, wo man vorher 5 Bücher gelesen hat. Sonst siehst du da keinen Mensch Jesus, sonst siehst du da irgendwelche Monster, die sich gegenseitig umbringen und abmurksen und sowas. Da ist ja nichts Frommes drin. Und dass der Mann, der das erfunden hat, möglicherweise Christ war, was man ja nicht hundertprozentig genau weiß, nämlich der Herr Tolkien, das sagt doch nichts darüber aus, dass der Film gut ist. Der Film ist voller Mord und Totschlag, da sagt man, ja, aber da geht's doch um Kampf um Gut und Böse. Herr Held, den findest du in fast jedem Film. Da kannst du auch einen Tatort anschauen. Da geht es auch immer um Kampf um Gut und Böse. Also ist der auch christlich. Nee, das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Sondern wenn man will, dann findet man doch irgendeine Geschichte, warum das nun doch erlaubt ist. Nein, dann sprechen wir mit jemand anders, der ein bisschen kritisch zusammen ist und dann hast du einen realistischen Blick dafür, für das, wie du mit den Medien umgehst. Dann darüber hinaus würde ich auch sagen, mach das Wichtigste zuerst. Heute gibt es ja super Möglichkeiten, wenn du meinst, du musst irgendwas hören, lesen oder sonst etwas, dann kannst du es aufnehmen. MP3-Player oder Festplatte oder sonst irgendetwas und sieh es dann, wenn du alles andere gemacht hast, was wichtiger ist. Meine Erfahrung war dabei auch, dass ich viele Dinge, die ich für wichtig gehalten habe, bis heute nicht gehört und gelesen habe. Ich fing damit an, nach dieser Regel das zu machen, als es noch Kassetten gab. Ihr wisst, solche Dinger, nicht so groß hier, mit Bändern darauf, die sich drehten und wo man dann Sachen aufgenommen hat, in grauer Vorzeit. Da habe ich immer noch ganze Kartons voll von Sendungen im Radio, die ich unbedingt hören wollte. Und das war nicht nur unmoralisch, das waren so Dokumentationen und sowas. Bin bis heute nicht dazu gekommen. Und das ist doch super, nicht? Die waren also scheinbar nicht so wichtig, dass ich sie unbedingt hätte hören müssen. Und ich habe so einen ganzen Karton voll Zeit gespart. Stunden von Zeit, die ich sonst davor gesessen hätte. So lief der Apparat alleine. Und das könnt ihr auch machen. Nehmt alles auf, was euch wichtig ist. Und wenn du dann jetzt 20 Kassetten voll hast, dann kannst du anfangen, die ersten wieder zu überspielen mit dem, was Neues, Wichtiges ist. Und dann hast du immer innerlich die Ruhe, ich könnte es ja anschauen. Und das hilft manchmal davor. Allerdings die Leute, die schon ganz in der Sucht der Medien drin sind, bei denen hilft wirklich nur der Totalschnitt. Ich habe mit jemandem zusammen studiert in Basel, der hat Sendungen geschrieben für so eine Soap im Schweizer Fernsehen. Und deshalb hat er sich immer in die Tasche gelogen, ich muss ja Fernsehen, damit ich auch weiß, wie das läuft. Und dann hat er irgendwann mal gemerkt, er ist Christ, ja, das nimmt mir so viel Zeit weg. Seine Ehe ist an eine Krise gekommen, weil er so viel Zeit vom Fernseher verbracht hat. Dann hat er entschieden, Fernseher raus, Antenne runter und in den letzten Winkel des Kellers das Fernsehgerät rein. Und er sagte, danach hat er viel bessere Sachen geschrieben fürs Fernsehen. Die Leute haben gefragt, wie er so tolle Ideen hat, als er nicht mehr Fernsehen geschaut hat. Und bei ihm führt es auch dazu, dass er erst mal ein paar Jahre gar nicht mehr geschaut hat. Für viele Leute, die schaffen es nicht, weil Medien wie ein Suchtverhalten sein können. Ich weiß, dass da manche Ehefrauen im Gespräch mit ihnen, haben sie mir dann gesagt, ja, dann am Abend, der Mann sitzt vor dem Internet und sagt, nur noch 5 Minuten. Und nach 2 Stunden sitzt er immer noch davor. Ja, aber das ist doch im Internet so. Du merkst gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Noch dahin klicken und dahin klicken und da noch eine Antwort und da noch ein Chat und da noch mal bei Facebook und da noch eine Nachricht geben und einen Kommentar und Zeit ist weg. Und deshalb, manchmal geht nur so eine Radikalsache. Entweder Eieruhr stellen oder den Strom abstellen mit der Zeitschaltuhr oder die Ehefrau sagen, in einer halben Stunde kommst du und wenn ich nicht komme, dann reißt du mich von dem Computer weg. Und dann darfst du natürlich auch nicht böse sein, wenn sie es tut. Oder es gibt auch noch andere Methoden als Frauen, wenn die meistens sind Männer da stärker. Ihr könnt auch aus Versehen eine Tasse Kaffee auf dem Keyboard ausleeren. Dann gibt es zwar erstmal ein bisschen Stress, aber dann könnt ihr sagen, oh, das war nur aus Versehen. Also ihr müsst natürlich wirklich aus Versehen stolpern, sonst wäre es eine Lüge. Nicht? Dann dabei, so etwas kann man machen. Dann ist erstmal für ein paar Tage Ruhe. Obwohl, wenn ihr einen Mann habt, der ganz süchtig ist, der bestellt noch am Abend ein neues Keyboard. Oder wenn ihr einen habt, ich glaube bei IBM, die haben sogar so eine Schale mit drin für solche Sachen, dann wird das alles aufgefangen, dann macht er nur wieder raus und schreibt weiter. Das ist dann, hilft dann auch nicht, aber also da muss man sich unterstützen. Soll generell mit den Medien, die sind eine Gefahr, der Zeitfaktor und der Inhalt, und da muss man gegen kämpfen. Und dann füllt die Zeit, die ihr neu habt, mit positiven Sachen. Mit Gesprächen mit eurer Frau, mit Freundin, von Auge zu Auge, nicht irgendwo vermittelt durch einen Bildschirm. Redet wirklich über die Realität. Macht vielleicht einfach mal zusammen Spaziergang. Und jetzt nicht gleich wieder mit MP3-Player im Ohr, sondern einfach mal so. Die Vögel hören, falls es noch welche gibt. Eurem Partner zuhören. Mal zu überlegen, was kann man jetzt wirklich austauschen miteinander. Und plötzlich merkt ihr vielleicht auch, wie begeisternd es sein kann, mal mit jemandem anders zu beten und mal zu überlegen, wofür könnten wir noch alles beten in der Gemeinde? Hat der noch ein Problem und da ist eine Frage und da können wir noch für beten? Und nicht nur einmal am Sonntag, sondern während der Woche. Und du wirst plötzlich merken, wie Gott in deinem Alltag eingreift und wie er Dinge verändert, weil du Zeit für ihn investierst, weil du Zeit für ihn nimmst dabei. Denn auch das ist ja so, geistliches Leben, die Intensität geistliches Lebens hängt immer auch damit zusammen, wie viel Zeit du investierst in deine Beziehung mit Gott. Das ist wie Beziehung mit anderen Menschen. Wenn du keine Zeit investierst, fließt das vorbei und dann ist es oberflächlich. Umso mehr Zeit, umso intensiver. Wenn du eine intensive Beziehung mit Gott pflegen willst, wenn du etwas erleben willst mit Gott, musst du Zeit investieren da hinein. Und die kann man ja interessant gestalten. Man kann ja auch sagen, wir machen als Jugendgruppe eben auch draußen einen Spaziergang und machen einen Gebetsspaziergang, vielleicht so. Oder wir setzen uns irgendwo auf die Wiese und schauen uns mal um und überlegen, worüber können wir Gott loben? Ich lobe Gott über den Schmetterling, ich lobe ihn über das Gras, ich lobe ihn über den Himmel, über die Wolken oder sonst irgendwas. Man kann das ja interessant gestalten. Und dieses echte Leben ist auf Dauer das, worauf es ankommt in unserem Alltag. Nicht das, was wir in unserer Konserve haben, vermittelt durch Medien, wo Leute uns manipulieren wollen, häufig entgegengesetzt dem Wort Gottes. Am Ende möchte ich hier natürlich auch noch sagen, wir können Medien ja auch positiv nutzen, um christliche Gedanken weiterzugeben. Das tun Christen häufig viel zu wenig. Viel zu wenig Christen sind dabei, dass sie mal bei irgendeiner Sendung anrufen und sagen, hier, ich bin Christ und ich will auch so mal was so sagen. Oder viel zu wenig Christen machen christlichen Bürgerfunk, um im Radio etwas zu senden. Viel zu wenig Christen schreiben mal einen Leserbrief, um irgendwo zu sagen, als Christ sehe ich das so. Also Christen können ja durchaus auch das positiv nutzen. Du kannst im Internet, meinetwegen auch durch Facebook, nicht nur sagen, jetzt gebe ich mal eine neue Bewertung für irgendein Foto ab, sondern ich gehe mal bewusst auf eine Seite von einem Student oder einer Studentin in Jeddah in Saudi-Arabien und erzähle dir mal was vom Glauben. In Jeddah in Saudi-Arabien ist Mission streng verboten, wenn du da noch irgendwie vom Glauben öffentlich erzählst, ins Gefängnis oder abgeschoben, im günstigsten Fall. Wenn du hier in Deutschland in deinem sicheren Büro sitzt, dann kannst du da nach Jeddah deinen Facebook-Kontakt oder E-Mail oder sonst was hinschreiben, kannst den Leuten den Glauben erzählen, im Normalfall passiert nichts. Das Schlimmste, was passieren kann, dann kommt irgendein islamischer Virus. Ja, wir hatten das in der Bibelschule vor einem halben Jahr in etwa mal. Dann war früh morgens, als wir das angestellt haben, auf der Internetseite der Bibelschule Brake eine Moschee und der Ruf des Muizin. So, ne? In der Form. Ja, da hat irgendein Muslim, es wurde rausbekommen, ist aus der Türkei gekommen, irgendjemand hat da die Bibelschulseite geentert und hat dann eben den islamischen Inhalt darauf gebracht. Das kann passieren, im schlimmsten Fall. Aber die meisten Studenten aus Jeddah sind relativ harmlos, die machen das nicht. Aber die hören vielleicht nur mal von dir was über den christlichen Glauben. Also hier besteht auch eine tolle Chance, die wir haben können, wenn wir es bewusst einsetzen und es nicht nur machen, um oberflächliche Vergnügung damit zu haben. Ich hoffe, dass ich euch heute Abend ein bisschen aufgerüttelt habe und hoffentlich auch schockiert habe, dass ihr denkt, wie schlimm so viel Brutalität, wie schlimm falsche Ehevorstellung, wie schlimm Okkultismus und falscher Glaube in den Medien, wie schlimm so viel Zeit verschwendet dabei. Ich hoffe, dass du so nach Hause gehst. Wenn nicht, dann muss ich noch mal eine Runde nachschieben. Also meldet sich noch einer, der noch etwas mehr hören will. Wir können das nachher auch im persönlichen Gespräch weitermachen. Aber Medien sind gefährlich, wenn man falsch mit ihnen umgeht. Das Medium selbst nicht, aber die meisten Leute gehen nicht richtig damit um, weil sie sich nur prägen lassen durch die Sachen, die ihnen in den Kopf hineingegeben werden. Aber was haben wir hier gelesen? In Römer 12, da steht, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Sinn, das heißt in eurem Denken, Empfinden, Handeln, lasst euch in eurem Wesen verändern durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Nicht überlegen, wie viel Fernsehen, Radio, Internet darf ich gerade noch tun, um gut Christ sein zu können. Sondern denk doch mal andersherum. Was kannst du in deinem Leben tun, damit du Jesus näher kommst, damit du ein erfülltes Leben hast, damit du ein Leben hast, wie Gott es sich vorstellt? Und das ist etwas, was sich auf Dauer in jedem Fall lohnt. Viel mehr lohnt, als einen Abend mal ein bisschen Spaß zu haben, woran du dich wahrscheinlich in einem Jahr sowieso nicht mehr erinnerst. Oder erinnert euch irgendjemand von euch daran, was ihr vor einem Jahr in dieser Woche im Fernsehen gesehen, im Internet angeschaut oder im Buch gelesen habt? Würde mich interessieren. Und ich meine, ich will euch jetzt nicht peinlich werden dabei, ich vermute die meisten nicht. Weil viel der billigen Vergnügungen, die haben wir schon nach ein paar Wochen oder Monaten vergessen. Dann kommt das Nächste. Und deshalb bau doch lieber auf Sachen, die dauerhaft von Bedeutung sind für dein Leben und dann auch für die Ewigkeit. Jo, an dieser Stelle möchte ich für heute Schluss machen, weil ich bin ja halb blind, deshalb kann ich die Uhr da hinten gar nicht erkennen. Aber ich habe so im Gefühl, dass meine Zeit eigentlich abgelaufen ist für heute. Und wenn mich das nicht ganz täuscht, dann mache ich hier Schluss und zwar mit Gebet. Und weil ich ja keinen zwingen will, hier noch zu bleiben, ist danach Schluss dieses öffentlichen Teils. Aber ich möchte alle herzlich einladen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, der Michael, der hat doch gar keine Ahnung und der hat ja gar nicht recht, kommt zu mir, dann reden wir noch ein bisschen miteinander. Und ich lasse mich gern eines Besseren besinnen und dann kann ich morgen meinen Fernseher wieder anmelden und komme morgen Abend gar nicht mehr und bin dann vom Fernseher oder vom Internet oder sonst wo und ihr auch und... Aber da müsst ihr mich erst überzeugen. Also falls jemand noch Fragen hat, kommt hinterher zu mir. Ich kann euch ein paar Tipps geben, wie ihr besser damit umgehen könnt. Ich kann euch auch per E-Mail ein paar Sachen zuschicken, so Tipps, wenn ihr das nochmal haben wollt, wie ihr damit umgehen könnt. Aber ich hoffe, ihr geht hier raus, denkt neu darüber nach, wie du mit Medien umgehst und wie du dich von ihnen beeinflussen lässt. Ich lade euch zum Gebet ein. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.